Unser Anfang und unser Ende, alle unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Adventsgottesdienst am 4. Advent, ganz besonders euch, die Kinder, die ihr gleich auch eine Weihnachtsfeier habt. Ich möchte auch Indra und Dr. Jansen begrüßen, die zwischendurch uns etwas begleiten werden, beziehungsweise was singen werden. Wir wollen den Gottesdienst beginnen mit dem Wort für die Woche. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Gemeinsam beginnen wir den Gottesdienst mit dem Lied unter der Nummer 7. Wir singen die Strophen 1 bis 5, Lied Nummer 7, 1 bis 5.
Reißt die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führt. O Gott, ein Tor, Tau herab, o Heiland, fließt. Ihr Wolken brecht und regnet aus, König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, aus Berg und Tal, grün alles wird. O Erde, für dies Blümlein bringt, o Heiland aus der Erden springt. Bleibst du Trost der ganzen Hoffnung stellt. O komm, ach komm, vom Höchsten sein, komm, tröst uns hier im Jammertal. O klare Sonne, o schöner Stern, wollten wir Finsternis wir alle sein.
Ich lese den Psalm 130 aus der Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen, hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber dein Wort hält ewiglich. Das hören wir in der alten Prophetie. Wir hören auch, aber die Finsternis hat's nicht verstanden. Haben wir es denn verstanden, dein Wort, das es ewig hält? Dieses Wort des Trostes, der Aufmunterung, der Vergebung, der Barmherzigkeit, dein Wort des Halts in dieser Welt, Wort des Glaubens und der Zuversicht, Worte der Liebe. Haben wir sie gehört in all dem Trubel? Im Trubel um den Weltuntergang, den Menschen prophezeiten und nie deine Propheten? Haben wir sie gehört, die Worte? Hören wir sie jetzt? Wie wunderbar, dass das Wort Fleisch geworden ist. Wie wunderbar, dass es Christus gibt, dass uns durch Christus geholfen ist, das Wort zu verstehen, zu begreifen, es uns nahe wird, inne wird. Und so, gütiger Gott, vergib uns unser Nichtverstehen und bring uns Christus nahe. Durch ihn, dein Wort, das fleischgewordene Wort. Sei bei uns in diesem Gottesdienst, dass wir verstehen, innehalten und inne werden, was du meinst. Amen. Das Lied unter der Nummer 15 werden wir gleich singen, die Strophen 1 bis 3 und 6. Und währenddessen geht ihr dann rüber zur Weihnachtsfeier. Ich wünsche euch einmal eine schöne Weihnachtsfeier und dann auch einen wunderbaren heiligen Abend. Und lasst euch schön beschenken von euren Eltern, von all den anderen und vom lieben Gott. Alles Gute wünsche ich euch. So, 15.
Spricht der Herr, ein Volk, das es nicht sage mehr, der Sünde Last des Todes Fron, nimmt euch von Christus, Gottes Sohn. Feindlich
aus unserer Gemeinde ist verstorben und bestattet worden Gerhard Sumbeck im Alter von 83 Jahren. Er wohnte in der Gartenstraße 4. Wenn wir einen Menschen verloren haben, brauchen wir Beistand. Psalm 23 bekennt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir wollen stille sein. Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten an den Weihnachtstagen. Die Anfangszeiten finden Sie im Gemeindegruß abgedruckt, auf der Homepage oder auch in den Schaukästen an der Kirche. Am vergangenen Donnerstag hat sich der Kirchenrat das erste Mal nach den Neuwahlen getroffen. Wir hatten zunächst Besuch von den Südafrika-Fahrerinnen und Südafrika-Fahrern. Das war ein sehr schönes Gespräch, das wir anderthalb Stunden mit den Jugendlichen hatten. Und ich denke, da können wir von den Jugendlichen einiges erwarten, die mit sehr wachem Verstand in Südafrika waren und sehr beeindruckend und sehr abgewogen davon berichtet haben. Ich glaube, das war sehr gut, dass wir eine Gruppe dorthin geschickt haben und ihnen die Möglichkeit gegeben haben, diese Erfahrungen zu machen. In der Sitzung ist auch der Kirchenratsvorsitzende und die Vertreter gewählt worden. Ich bin nochmal für 3 Jahre zum Kirchenratsvorsitzenden gewählt worden. Zu meinen Vertretern sind gewählt worden Herr Pastor Fender und Frau Pastorin Oltmanns. Durch Kollekten und Klingelbeutel und Barspenden kamen 2.336,63 Euro in der vergangenen Woche zusammen. Allen, die dazu beigetragen haben, herzlichen Dank. Die einzelnen Spenden und den Verwendungszweck entnehmen Sie bitte den Aushängen in den Türen und im Turm. Die Kollekte heute am Ausgang ist bestimmt für die Arbeit der Frauenhilfe in der Stadt und der Frauenkreise auf dem Land. Gott segne Geber und Gaben. Wir setzen den Gottesdienst fort und singen das Lied mit der Nummer 9 von Vers 1 an. Während des Liedes sammeln wir die Gaben für unsere eigene Diakonie.
Zählt all ihr Frommen zu dieser Gnadenzeit. So heil ist kommen der Herr der Herrlichkeit. Ohne stolze Pracht, doch mächtig zu verheeren und gänzlich uns zerstören, des Teufels Reich und Macht zu uns geritten auf einem
Lasst uns miteinander das Unser-Vater-Gebet beten und ich möchte Sie bitten, soweit Sie mögen und können, sich dafür zu erheben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der für die evangelischen Kirchen für den heutigen vierten Advent vorgesehene oder vorgeschlagene Predigttext findet sich im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Johannes Kapitel 1, es sind die Verse 19 bis 28. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Liebe Gemeinde, ich möchte mal versuchen, aus drei Perspektiven mich diesem Text anzunähern. Zunächst aus der Perspektive derer, die da auftreten, um Johannes zu fragen, was er denn da macht. Dann aus der Perspektive von Johannes dem Täufer und dann aus der des Schriftstellers Johannes, des Evangelisten. Die da kommen, das sind nicht irgendwie Übereifrige, sondern es sind die Hüter von Macht und Gesetz und darüber hinaus auch von Theologie. Die Hüter all dessen, was maßgeblich ist. Und da ist einer, der in ihren Augen unmaßgeblich ist, der irgendwo jenseits des Jordans in der Wüste die Menschen tauft. Aus unserem Text geht deutlich hervor, dass die, die maßgeblich sind, wissen, was Taufe ist. Das heißt also nur zu unserer Information, die Taufe ist nicht etwas spezifisch Christliches, sondern durchaus im Judentum schon bekannt. Allerdings mehr von den Sektierern, von den Außenseitern. Von denen, die in irgendwelchen Höhlen leben, zum Beispiel in Qumran, die sich zurückgezogen haben. Und dann so Wanderprediger. Aber sie wissen schon, die Maßgeblichen, sie wissen schon, da ist was Wichtiges drin mit der Taufe. Die wollen damit was sagen. Und es könnte auch was Prophetisches sein, ja vielleicht sogar was Messianisches. Denn es hat es ja immer irgendwie gegeben, das wissen Sie aus der Schrift. Es hat immer irgendwelche gegeben, die man zunächst nicht ganz ernst genommen hatte und später aber doch. Und warum sollten diese Täufer nicht vielleicht auch irgendwann mal maßgeblich sein? Man muss sich absichern. In jedem Falle muss man sich absichern. Man muss schon mal hingehen. Die maßgebliche Partei, die Pharisäer, die schicken welche. Die schicken die Gesetzeskundigen, die Leviten. Das sind die, die ganz genau aufpassen, mit Argusaugen, dass alles eingehalten wird, was es an Geboten unter und unter und unter Geboten gibt. Hunderte. Alles muss exakt stimmen. Und die Priester, selbstverständlich, sie auch, die dem Tempel vorstehen, die zu der führenden Mannschaft gehören, die mit Geld, mit Macht, die Reichen, denn sie waren reich, die hohen Priester. Sie bereicherten sich am Tempel. Die schickten sie also. Also durchaus maßgebliche Leute werden geschickt zu diesem, der da in Lump und Sack predigt in der Wüste und tauft. Und sie fragen ihn, wer bist du? Bist du der Messias? Christus heißt ja der Gesalbte. Fast ist es ironisch, das glauben sie ja selber nicht. Und natürlich sagt er, nein, das bin ich nicht. Dann vielleicht der Elia. Es ist immerhin der Prophet, der aufgestiegen ist, zu Gott sichtbar oben ist. Sollte er es sein? Ach, bestimmt nicht, sagt er auch gleich. Nein, der bin ich nicht. Ja, wer bist du dann, dass du dir herausnimmst, hier zu taufen? Wer bist du dann? Und er sagt dann, ich bin nur einfach jemand, der mit Wasser tauft. Mehr nicht. Und da sind wir bei ihm, bei dem Johannes, dem Täufer, bei diesem armen, einfachen Mann, der in aller Bescheidenheit eben das sagt. Ich bin kein Christus, ich bin kein Elia, ich bin kein Prophet. Ich bin es doch nur, der das tut, was ihr schon kennt bei Jesaja. Das mit der ebnet die Steige, ebnet die Bahn in der Wüste, ebnet dem Herrn die Bahn. Die Maßgeblichen haben sofort verstanden, was da gemeint ist, denn es sind Schriftgelehrte. Ich sage es nochmal für uns, Jesaja 40, das ist das Verheißungsbuch. Ab Kapitel 40 in unseren Bibeln, Jesaja 40, da steht die Verheißung des gefangengenommenen Volkes in Babylon. 50 Jahre Gefangenschaft im 6. Jahrhundert. Und nun die Verheißung. Ebnet dem Herrn, damit ist Gott gemeint, ebnet Gott die Bahn durch die Wüste, dass er euch führe hinaus und letztendlich wieder zurück zum Berg Zion, hin, wo die Stätte der Zerstörung ist, des Tempels, den sie zerstört haben, die Babylonier, wieder zurück zum Heiligtum. Gott selbst soll sie führen. Das hört Jesaja, er hört diese Stimme. Gott selber ist es, der sie führt. Dass die maßgeblichen Leute das für Gotteslästerung halten, dass dieser Johannes da sagt, ja, ich bin ja nichts, aber ich bereite dem Herrn den Weg, also Gott dem Weg. Ob das wohl anstößig war, dass er sowas sagt? Aber dann geht er zurück und wieder zu sich und sagt, ich bin es nur, der mit Wasser tauft. Bin überhaupt nicht wert, dem, der da kommen wird, die Schuhriemen zu lösen. Wer bin ich denn? Ich ebne nur die Bahn für den Herrn. Und es klingt sofort mit für Gott. Was für eine Blasphemie werden sie gedacht haben. Was sind das für Leute, die so etwas sagen können? Und dann die Perspektive von Johannes, dem Evangelisten. Immer wieder schwingt, ganz anders als bei Markus, was ja viel früher geschrieben worden ist, wo es ja auch beginnt mit Johannes dem Täufer, vielmehr schwingt hier mit eine Verbindung der verschiedensten Ebenen. Wir hören das gleich, als Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Man überliest diesen Satz sehr schnell, nicht? Aber hören Sie nochmal. Er sagt, er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Er meint Jesus nicht. Er meint den Christus. Sie kennen ihn gar nicht. Und erst danach ist es ja so, dass Johannes, der Täufer, dass er den Jesus tauft. Und das ist die Perspektive des Evangelisten Johannes. Er ist mitten unter euch getreten. Er ist da. Das Wort ist Fleisch geworden. Er ist da. Aber wann? Seit wann ist Christus denn da? Seit dem Jahr Null? Seit Bethlehem? Seit der Krippe? Hier reift die Erkenntnis im Johannesevangelium, er ist immer da. Christus ist. Dieses Christusgeschehen ist etwas, das immer da war. Und nicht irgendwie plötzlich in die Welt getreten ist. Es ist immer da. Gott offenbart sich den Menschen in seiner Schöpfung, in seinen Kindern, in all den Wundern dieser Welt. Er hat sich seinem Volk Israel stets offenbart. Und nicht nur in Mose und in der Prophetie, sondern in all seinen Wundern mit diesem Volk. Aber die Menschen wenden sich ab. Die Menschen machen ihre Gesetze. Sie machen die Gesetze hölzern, sie machen sie schließlich stählern, sie machen sie zu einem Gitternetz, so sehr, dass sie undurchsichtig werden, unübersichtlich. Und dann gibt es die Experten, die alles wissen, eben die maßgeblichen Leute. Und der Glaube, der eigentliche, der von Gott gegebene und geschenkte Glaube, der verkümmert und verkümmert. Er wird kleiner und kleiner, die Menschen schrumpfen in sich zusammen. Gott ist nicht mehr lebendig. Es gibt keinen Christus mehr. Es gibt keinen Gott mehr, der lebendig ist, der wirklich ist unter den Menschen. Und dann kommt er, der Johannes, der Täufer, und sagt, er ist mitten unter euch getreten. Er ist doch da. Christus ist. Aber die Finsternis, so beginnt das Johannesevangelium, die Finsternis hat das lebendige Wort Gottes nicht begriffen. Denn da steht auch gleich bei Jesaja 40, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber mein Wort hält ewig Licht. Aber So jetzt wieder Johannes und der Sprung in diese Zeit. Die Finsternis hat es nicht begriffen, das Wort Gottes. Und so wird das Wort Fleisch in Jesus Christus. Es ist die einzigartige Offenbarung in Jesus Christus, die Offenbarung Gottes in einem Menschen, in einer Krippe geboren, der unter uns Menschen aufwächst, Sohn der Maria und doch Sohn Gottes, wahrer Mittler, wahrer Geist. Christus vor aller Zeit, in aller Zeit, zu aller Zeit, in alle Zeit hinein. Christus, der immer war, aber der nun in einer besonderen Weise ist. Und so steht bei Johannes, und das durchdringt das ganze Evangelium, so steht bei Johannes die Verbindung von Gott und den Menschen, die Unmittelbarkeit des Geistes, immer und immer in der Mitte. Christus ist ein Geschehen. Christus ist es, der unter uns getreten ist, unter sie getreten ist, der zu ihnen gehört, immer, auch zu den Widersachern. Denn Johannes der Täufer sagt ja nicht umsonst, er ist schon unter euch, also unter euch maßgebliche Leute getreten, er ist da. Und so erleben wir in diesem Evangelium keine Historie mehr, keine Abläufe einer Lebensgeschichte von Jesus, sondern wir erleben in diesem Evangelium das Offenbarwerden Gottes in Christus. Wir erleben, dass Gott uns Menschen, was er eigentlich immer war, aber hier nun erlebbar ist, uns Menschen so nahe ist, in menschlicher Gestalt so nahe ist, dass wir sagen dürfen und können, wir sind eins mit dir. Du gehörst ganz zu uns. Wie wir auch sagen, wir sind deine Kinder. Dass der Sohn Gottes uns lehren konnte zu sagen, unser Vater im Himmel, der du bist im Himmel wie auf Erden. Und ich möchte erweitern, der du bist über uns und um uns und in uns. Der du ganz zu uns gehörst, untrennbar mit uns verbunden. Und so sind wir gehalten durch dieses ganze Leben hindurch, durch Gott und im Sterben und darüber hinaus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Wird nimmermehr sterben, lässt Johannes, der Evangelist, später Jesus sagen. In seinen Abschiedsreden zu seinen Freundinnen und Freunden lässt er ihnen sagen, ich bin euer Freund. Ihr seid keine Knechte, ihr seid keine Untertanen, ihr seid meine Freunde. So wie ihr Kinder Gottes seid, seid ihr meine Freunde. Ich bin der Weinstock, aber ihr seid die Reben. Sehen Sie? Wir sind nicht Abglanz. Dieser Begriff ist überhaupt nicht biblisch, denn die Leute kannten damals nicht irgendwelche Monde oder Planeten, wo irgendwie Licht abglänzt, sondern wir sind durch Gott selbst leuchtende Menschen, erleuchtete Menschen als Kinder Gottes. Wie es bei der Samariterin später heißt, aus euch fließt die Quelle des Lebens, die Christus immer war. Und so ist es ein gesamtes Geschehen. So bedeutet Gott in Christus, dass er unmittelbar zu uns gehört und in und durch uns leben kann. Das ist, meine ich, das ganz Besondere dieses Wunders. Das Wort wird Fleisch und wohnte unter uns und wohnt damit bei uns und in unseren Herzen. Man könnte auch sagen, Und das ist diesen Widersachern natürlich ein Dorn im Auge. Denn sie sind ja die Verwalter des Glaubens und denken, dass sie alles von oben her regeln können. Man könnte auch sagen, hiermit und in Christus ist die verloren gegangene Einheit wiederhergestellt. Dass jeder Mensch durch den Glauben die Berührung mit Gott spüren kann. Als angenommenes Kind, als ihm zugehörig, in Christus, in der Lebendigkeit Gottes, zum Leben Gottes, in der Tiefe dazugehört, ein Ganzes ist mit ihm. Und dazu muss man nicht besonders begabt sein. Und erst recht muss man kein Priester oder Pastor sein. Und sicher auch kein Gesetzeskundiger oder irgendein Professor. Man muss auch nicht reich sein oder weise. Man muss einfach ein kindliches Herz haben, das offen ist für das, was die Schüler dieses Johannes, dieses Evangelisten später so schlicht und einfach gesagt haben, Gottes Liebe. Und wer darin bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist es. Und so hat sich Gott in Christus in eben jener Menschlichkeit, in der Liebe offenbart. Und dann natürlich in der Barmherzigkeit, in der Gerechtigkeit, in der Vergebung und all dem, was wir aus dem Evangelium wissen des Jesus Christus, des gelebten Gottes, der Offenbarung Gottes, des Gleichnisses Gottes. Gott wird uns, man könnte es so sagen, gemäß unserem menschlichen Erkennen und unserem Verstand und unseren Gefühlen so nah, wie es eben möglich ist. Denn über unsere Erkenntnisfähigkeiten hinaus ist es ja vielleicht nicht möglich. Wir können also Gott in Christus eben nur so erkennen, wie unser menschliches Dasein es auch zulässt. Wir wissen doch nicht, wer Gott in der Fülle ist. Niemand hat Gott je gesehen, nicht einmal Jesus. Er sagt es, niemand hat Gott je gesehen. Aber in der menschlichen Seite, in unseren Grenzen der Erkenntnis, ist Gott in Christus wahrnehmbar geworden. Sehen Sie? Die Grenzen unserer Erkenntnis, in diesen Grenzen, in diesen Maßstäben, sagen wir dann, Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, der Nähe, der Liebe, der menschlichen, gemeinschaftlichen Verbundenheit, der Vergebung und der Versöhnung. Alles Begriffe, die Jesus in seinen Geschichten und Heilungswundern, ich möchte mal sagen, offenbart hat, deutlich darin gemacht hat. Es bleibt diesseits des Menschlichen und ist doch jenseits von Gott gegeben. Und so ist in Christus alles verbunden. Es gibt keine Dualität mehr, kein Oben und Unten. Da ist Gott und da unten ist der Mensch. Es gibt in Christus nur noch das Zusammengehörige. Der lebendige Geist Gottes. Die Leiber der Menschen strömen ihn aus, den Geist Gottes, wenn sie erfasst sind vom Glauben. Nicht, dass sie selber Gott wären, aber doch ein Teil in meinem Herzen. Denn wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott meines Herzens Trost und mein euer Teil. Das ist Weihnachten, dass wir in Christus ein Teil von ihm werden. Ihm so zugehörig, dass wir, egal was uns geschieht, sagen können, wir sind ganz dein, gütiger Gott. Und irgendwann befehlen wir unseren Geist, für die Zeit, die du dann gibst, in deine Hände. Amen. Fühlt man sich gleich wie in Gottes Himmel, ne? In excelsis Deo. So, nun wollen wir aber auch wieder zusammen singen. Wir singen das Lied Nummer 10, die Strophen 1 bis 3. Lied Nummer 10, 1 bis 3.
So Menschenkinder, das Herz in euch beginnt. Bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Herr, in Gott aus Gnad allein, Welt zum Licht und Leben versprochen. Geben bei allen Kehren ein.
bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gott. Ach, seine Steige richtig, das alles, was er hat. Ach, alle Bahnen recht, was wo steht, was weiß man nicht. Demut lieben, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Das wichtig ist und folgt Gottes Leiten, das kann sich recht behalten, zu dem kommt Jesus Christus.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, Weihnachten, das Fest des Friedens und der Liebe, der Zuversicht und der Hoffnung, vielfach geht verloren oder nehmen wir nicht wahr, wie schwer es Menschen im Leben haben. Nicht nur irgendwo in der Ferne, da gewiss, vielleicht auch ganz besonders in den armen Ländern dieser Welt oder da, wo Krieg ist und Hunger. Aber auch bei uns, wo auch arme Menschen sind, auch bei uns in Schüttorf, auch bei uns, wo es Einsamkeit gibt, wo Menschen ganz alleine Weihnachten feiern, traurig, alleingelassen sich fühlen. Vielleicht sind auch einige bei uns hier im Gottesdienst, die sich alleine fühlen und es auch sind, oder traurig, weil liebe Menschen nicht mehr da sind, in jüngerer Zeit oder vor einiger Zeit geboren und gestorben. Wie wichtig ist es, gütiger Gott, dass du da bist, in den Herzen der Menschen, die traurig sind, einsam, allein, verzweifelt, krank. Wie wichtig ist es, dass du bei denen bist und mit uns bist, die wir Geheilter erscheinen, Heiler. Und wenn das so ist, dass du uns die Kraft gibst, jenen abzugeben, die uns brauchen. Nicht nur so ein bisschen, sondern uns abzugeben, ihnen abzugeben, sich doch zumindest mit ihnen abzugeben, so wie es Johannes der Täufer vormachte. Und wenn du uns dafür die Kraft gibst, dann danken wir dir. Wir danken dir für eine Zeit, die uns Christen nötig hat. Eine Zeit, die deine Gemeinden nötig hat. Eine Zeit, in der die Gleichgültigkeit um sich greift wie eine Seuche. Eine Zeit, die den Glauben an Jesus Christus unbedingt bedarf. Und so verhilf uns. Uns, die wir uns sehen als deine Kinder, deine Jüngerinnen und Jünger. So verleihe uns die Kraft, zu diesen Menschen zu gehen, es auszurufen, manchmal auszuschreien, Es ist nicht gleichgültig, was wir glauben, was wir tun. Diese Welt ist keine verlorene Welt. Sie ist deine Welt, in die einst Jesus Christus geboren wurde. Für all die Armen, für unsere Armut, in unseren Herzen, in unserem Geist. Dass wir es annehmen können. Und in dieser deiner Liebe leben, nicht nur fortexistieren, sondern leben, leben und lieben. Amen. Tochter Zion wollen wir zum Schluss singen, Lied Nummer 13, die Strophen 1 bis 3. Lied Nummer 13, 1 bis 3. Ich möchte Ihnen ein frohes Weihnachtsfest wünschen, eine gesegnete Zeit. Gleich werde ich den Segen sprechen und dann möchte ich Sie bitten, sich vielleicht noch mal eben einmal kurz hinzusetzen, weil wir dann noch ein Lied hören von Indra und Gerd Jansen. Wir wollen Gott, den Herrn, um seinen Segen bitten. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.
Der Retter ist da.